Einen recht schönen guten Morgen und herzliche Grüße aus dem CCD. Als ich im Urlaub meiner Bibelleseplan war, habe ich Ezekiel gelesen. Und wenn man Ezekiel 1 liest, dann kann es eigentlich fast erschauern, was man dort liest. Und man steht nämlich vor dem Thron Gottes. Und das hat mich dazu inspiriert, heute darüber zu predigen. Wenn wir in 5. Mose 5,8 schauen, in die Gebote hineinschauen, da steht, du sollst dir kein Götterbild machen, irgendein Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Dieses Gebot bezieht sich natürlich darauf, dass wir uns keine Götter selber machen sollen. Aber warum sollen wir uns das nicht? Denn Gott hat uns ein Bild über sich und seinen Thron in der Schrift gegeben. Und das ist ganz interessant zu sehen. Und wir wollen jetzt einfach mal durch die Bibel hindurchschauen, wo wir den Thron Gottes und sein Erscheinen erleben können. Wir sagen häufig, wenn wir beten, wir treten vor den Thron Gottes. Ist uns dann immer vor Augen, wo wir wirklich hintreten, wo wir sind? Und das möchten wir uns heute mal anschauen. Ich fange mal wie immer bei Adam und Eva an. Adam und Eva, zu Beginn der Zeitrechnung, hatten die Möglichkeit, mit Gott persönlich in Beziehung zu treten. Das lesen wir in 1. Mose 3, 8 bis 10. Wir wollen das gar nicht ganz lesen, aber wir wissen, das war schon nach dem Sündenfall. Aber Gott ging im Garten, als der Tag kühl geworden war, und hat die Verbindung zu Adam und Eva gesucht. Er wollte mit ihnen reden. Gott kommunizierte direkt mit Adam und Eva. Sie waren ja als sein Gegenüber geschaffen. Aber durch den Sündenfall ist dann der geistliche Tod eingetreten. Der Mensch war ans Irdische gefallen und das Überirdische hat er verloren. Wir haben nur noch diese Welt und nicht die andere Welt, die die Welt Gottes ist. Dann war 2100 Jahre Ruhe, zwar nicht ganz, mit Noah hat Gott noch geredet, aber dann trat Abraham vor Gott oder Gott vor Abraham. Und das im Jahre 1900 vor Christus. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen? So geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll auch ein wenig Wasser bringen und eure Füße zu waschen und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tu, wie du gesagt hast. Gott begegnet ihnen hier in drei Menschengestalten. Und später durfte Abraham noch mehr mit Gott direkt kommunizieren. Gott hat ihn angesprochen. Er hat mit ihm sogar verhandelt, als es um den Sturz von Ninive ging, ob da noch welche drin sind, die glauben, dass er dann den Ort nicht vernichtet. Also so konnte er direkt kommunizieren. Dann kommen wir als nächstes, 350 Jahre später, 1550 vor Christus, Mose vor Gott. Zunächst der brennende Busch, 2. Mose 3, 2 bis 6. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einem feurigen Flamme aus dem Dornbusch und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und noch nicht verzehrt wurde. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, er antwortete, Herr, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich sehr, Gott anzuschauen. Dann gibt es eine weitere Begegnung von 74 Männern auf dem Berg Sinai. Und der endet, diese Begegnung endet ganz spannend. Da stieg Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israel hinauf auf den Berg. Und sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen war es wie die Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die Edlen der Söhne Israels aber streckte er seine Hand nicht aus. Und jetzt kommt's, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Sie hatten eine innige Gemeinschaft mit Gott. Und ob jetzt Gott mitgegessen hat, aber er muss es bereitet haben, denn ich bin sicher, sie haben auf dem Berg keine Sachen zum Essen mitgebracht. Gott lädt sie an einen Tisch. Und ist das nicht wunderbar, das zu sehen? Das sind so die kleinen Ode, die man manchmal entdecken kann. Dann geht's weiter. Jesajas Berufung vor den Thron Gottes, 800 Jahre später, 750 vor Christus. Und jetzt kriegen wir das erste Mal ein Bild vom Thron Gottes. Wir haben eben bloß gesehen, dass eine Saphirplatte da war und der Himmel leuchtete. Und jetzt berichtet Jesaja, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Reich Rauch. Das ist zunächst erstmal eine Kurzbeschreibung. Wir kriegen hier einen kurzen Einblick, dass Gott umgeben ist von 3 Seraphim. Und wenn wir jetzt, wie eingangs gesagt, in den Hesekiel schauen, das ist dann, Hesekiel lebte so um 570 vor Christus, fing er an, und 530, da haben wir eine genaue Zeitangabe, hat er diese Erscheinung gehabt, über die wir jetzt lesen können. Im 30. Jahr, im 5. Tage des 4. Monats, als ich inmitten der Verschleppten am Fluss Kebar war, tat sich der Himmel auf und ich sah Erscheinungen Gottes. Am 5. Tag des Monats, es war das 5. Jahr, nachdem der König Joachim gefangen weggeführt war. Insofern konnte man genau sehen, welches Jahr das war. Da geschah das Wort des Herrn zu Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem Priester im Lande der Chaldäer am Fluss Kebar. Dort kam die Hand des Herrn über ihn. Und ich sah und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Norden her, eine mächtige Wolke und loderndes Feuer. Und Glanz war rings um sie her, und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer. Und mittendrin war etwas wie 4 Wesen, die waren anzusehen wie Menschen. Und jedes von ihnen hatte 4 Angesichter und 4 Flügel. Die 4 Angesichter, die hier beschrieben werden, sind nicht jedes hatte ein anderes, sondern jeder Seraphim oder Cherub hatte 4 Gesichter. Das wurde mir auch erst ganz klar, als ich das gesehen habe, denn in der Offenbarung steht nochmal jeder einzeln, aber dann hat halt jeder in die andere Richtung geguckt. Also jeder Cherub hat 4 Gesichter. Und jedes von ihnen hatte 4 Angesichter und 4 Flügel. Und ihre Beine standen gerade und ihre Füße waren wie Hufe von Stieren und glänzten wie blinkende, glatte Bronze. Und sie hatten Menschenhände und unter ihren Flügeln an ihren 4 Seiten, die 4 hatten Angesichter und Flügel, ihre Flügel berührten einer den anderen. Und wenn sie gingen, brauchten sie sich nicht umzuwenden. Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter, deswegen die 4. Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur Rechten gleich einem Löwen, bei allen 4 und zur linken Seite gleich einem Stier und bei allen 4 und hinten gleich einem Adler bei allen 4. Und ihre Flügel waren nach oben hin ausgespannt, je 2 Flügel berührten einander und mit 2 Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter, wohin der Geist sie trieb. Dahin gingen sie, sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. Und mitten in der Mitte zwischen den Wesen sah es aus, wie wenn feurige Kohlen brennen und wie Fackeln, die zwischen den Wesen hin und her fuhren. Das Feuer leuchtete und aus dem Feuer kamen Blitze. Und die Wesen liefen hin und her, dass sie aussahen wie Blitze. Und als ich die Wesen sah, siehe, da stand je ein Rad auf der Erde bei den vier Wesen, bei ihren vier Angesichtern. Die Räder waren anzuschauen wie ein Türkis und waren alle vier gleich. Sie waren so gemacht, dass ein Rad im anderen war. Nach allen vier Seiten konnten sie gehen, sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. Und ihre Felgen waren hoch und furchterregend und ihre Felgen waren voller Augen, ringsum bei allen vier Rädern. Voller Augen, und etwas später lesen wir auch nochmal, dass die Cherubinen voller Augen waren. Ich würde sagen, das war ja die Datenerfassung für Gottes Speicher, indem er alles sieht, alles hört, dass alles ja in einer Cloud, würden wir heute modern sagen, aufgezeichnet ist und festgehalten, was auf der Erde und bei uns geschieht. Und wenn die Wesen und über den Wesen, den Häuptern der Wesen, war es wie eine Himmelsfeste, wie ein Kristall, unheimlich anzusehen, oben über ihren Häuptern ausgespannt, dass unter der Feste ihrer Flügel gerade ausgestreckt waren, einer an dem anderen, und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Und ich hörte ihre Flügel rauschen wie große Wasser, wie die Stimmen des Allmächtigen, wenn sie gingen, ein Getöse wie in einem Heerlager. Wenn sie aber stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen, und es donnerte im Himmel über ihnen. Wenn sie stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen. Das ist ein so unbeschreibliches Bild, dass man es auch nicht im Bild fassen kann. Deswegen sagt Gott zum Anfang, macht euch kein Bild. Er beschreibt, und wir können es mit Worten eher verstehen als mit Bildern, was dort geschieht. Und jetzt, und über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich, und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Verwundert uns das, dass Gott aussieht wie ein Mensch? Er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Wir sehen so aus wie er, aber wir sehen natürlich jeder einzeln anders aus. Aber das ist dann, wenn man es alles zusammennimmt, die Allmacht und Herrlichkeit Gottes. Und ich sah, und es war wie blinkendes Kupfers aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften. Und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsumher, wie der Regenbogen steht in den Wolken. Wenn es geregnet hat, so glänzt es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Ein Bild, das kann man immer wieder nur neu aufnehmen. Und ich kann eigentlich nur raten, lest Hesekiel 1. Jetzt springen wir 10 Kapitel weiter im Hesekiel 10. Da wird noch einmal die Herrlichkeit Gottes beschrieben. Und zwar, wie sie den Tempel verlässt. Eine prophetische Schau in dem Fall von Hesekiel, wie Gott den Tempel in Jerusalem verlässt. Als ich zu den Cherubim hinsah, entdeckte ich über ihren Köpfen eine Platte. Darauf schien etwas wie ein Thron zu stehen, der wie ein Saphir glänzte. Auf dem Thron saß eine Gestalt. Sie sagte zu dem Mann, der in Leinen gekleidet war, geh zwischen die Räder unter dem Cherubim, nimm zwei Hände mit glühenden Kohlen, die im Feuerbecken zwischen dem Cherub liegen, dann streue sie über die Stadt Jerusalem. Da ging er vor meinen Augen zwischen den Rädern. Als der Mann dorthin ging, standen die Cherub rechts vom Tempel, die Wolke aber erfüllte den inneren Vorhof. Da erhob sich die Herrlichkeit des Herrn, sie bewegte sich von dem Cherubin vorwärts bis zur Schwelle des Tempels. Die Wolke hüllte den ganzen Tempel aus und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlte im inneren Hof. Das Rauschen von Flügelschlag der Cherubim konnte man sogar noch im äußeren Hof hören. Es klang wie die Stimme des allmächtigen Gottes, wenn er redete. Die Gestalt auf dem Thron befahl dem Mann, der in Leinen gekleidet war, nimm etwas von dem Feuer zwischen den Rädern hol es aus dem Feuerbecken zwischen dem Cherubim. Da ging er dorthin und stellte sich neben eines der Räder. Einer der Cherubim streckte seine Hand aus nach dem Feuer, das zwischen dem Cherubim brannte. Er nahm etwas davon und legte es in die Hände des Mannes, der in Leinen gekleidet war. Da nahm er das Feuer und ging hinaus. Unter den Flügeln der Cherubim war etwas, das aussah wie eine Menschenhand. Ich sah auch vier Räder neben den Cherubim. Neben jedem Cherub war ein Rad. Ja, genau, ein Rad war neben jedem Cherub. Die Räder sahen aus, als wären sie aus Topas. Alle vier waren gleich. Die Räder waren so verarbeitet, als wäre ein Rad mitten in dem anderen. Und sie bewegten sich in alle vier Richtungen, ohne ihre Laufrichtung ändern zu müssen. Sie bewegten sich einfach in die Richtung, in die das vorderste Rad sich drehte. Dazu mussten sie ihre Laufrichtung nicht ändern. Die Cherubim hatten Augen am ganzen Körper, am Rücken, an den Händen und an den Flügeln, und auch die vier Räder waren voller Augen. Ich hörte, dass die Räder als das Räderwerk bezeichnet wurden. Also das Räderwerk und die Cherubim, die Cloud, die Aufnahme des Allen, was passiert auf der Erde. Jeder Cherub hatte vier Gesichter. Der erste, das Gesicht eines Cherubs. Wie das aussah, wissen wir nicht, das ist beschrieben sonst als Stier. Anscheinend gab es keinen Ausdruck dafür, für den Johannes, wie das Gesicht des Stieres war. Der zweite, das eines Menschen. Das dritte Gesicht war das eines Löwen und das vierte, das eines Adlers. Dann erhoben sich die Cherubim. Und wenn die Cherubim sich vorwärts bewegten, drehten sich die Räder mit ihnen. Wenn die Cherubim die Flügel ausbreiteten, um sich vom Boden zu erheben, blieben die Räder an ihrer Seite. Wenn die Cherubim stehen blieben, standen auch die Räder still. Und wenn sie sich in die Luft schwangen, erhoben sich die Räder mit ihnen. Denn der Geist des Lebewesens wirkte in den Rädern. Und die Herrlichkeit des Herrn verließ die Tempelschwelle und setzte sich auf den Thron über den Cherubim. Da bereiteten die Cherubim ihre Flügel aus, vor meinen Augen erhoben sie sich vom Boden. So zogen sie fort und die Räder liefen mit. Bei dem Tor des Ostens des Tempels hielten sie noch einmal an. Der Gott Israels in seiner Herrlichkeit war genau über ihnen. Das ist geschehen, dass die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlassen hat. Und hier noch einmal, dass, wie der Ezekiel dieses Bild verschreibt, die Lebewesen, aber die den Gott Israels trugen, hatte ich schon im Kanal Keba gesehen. Jetzt wusste ich, dass es Cherubim waren. Das ist so der Abschluss zunächst im Alten Testament über die Herrlichkeit Gottes, wie sie beschrieben wird. Und der Nächste, der etwas sieht, 40 Jahre später, 530 vor Christus, ist Daniel. Das Bild ist kürzer, aber mit einem ganz anderen Ausblick. Daniel war in der babylonischen Gefangenschaft und hat dieses Bild empfangen. Ich sah, dass Throne aufgestellt wurden und der Hochbetagte setzte sich. Seine Kleidung war weiß wie Schnee und sein Kopfhaar weiß wie reine Wolle. Sein Thron bestand aus lodernden Flammen und dessen Räder waren aus Feuer. Und ein Strom aus Feuer floss von ihm weg. Tausendmal tausend dienten ihm. Eine unzählbare Menge stand vor ihm. Es wurde Gericht gehalten und Bücher wurden geöffnet. Daniel sieht hier bereits das jüngste Gericht. Aber er sieht mehr Hoffnung. In der nächtlichen Version sah ich einen, der mit den Wolken des Himmels kam, und er sah aus wie ein Menschensohn. Er kam bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm geführt. Ihm wurde Macht, Ehre und Königsherrschaft gegeben. Die Menschen aller Völker, aller Nationen und aller Sprachen dienen ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht. Sein Königreich wird nicht zugrunde gehen. Es ist die Intronisierung Jesu, die Machtübernahme durch Jesus. Aber das war eine Prophetie in diesem Fall. 530 Jahre später, circa 3 Jahre vor der Zeitrechnung, wurde dieser Menschensohn Jesus geboren. In dieser Zeit, während der Geburt, kam er zu den Engeln, zu den Hirten, und hier wurde das Überirdische im Irdischen sichtbar. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Den damals verachteten, in der niedrigsten Stufe eingestuften Menschen, den Hirten, den ist der Himmel aufgegangen, und sie haben als Erster von der Geburt Jesu erfahren. Und sie haben hören dürfen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. 33 Jahre später. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Jesus macht den Weg frei, wieder vor Gottes Thron zu kommen. Er gibt überhaupt die Möglichkeit, dass wir wieder kommen dürfen. Wir dürfen aber, lieber Vater, zu Gott sagen. Wer an Jesus glaubt, erhält in der Wiedergeburt den Geist Gottes, den Adam und Eva verlassen hatte. Hier passiert etwas, was wir eigentlich nicht begreifen können. Aber Jesus hat sein Leben für unsere Schuld gegeben. Der Jünger Jesus vor dem Thron Gottes, der Johannes. Und jetzt sind wir schon am letzten Buch der Bibel angelangt, in der Offenbarung. Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte, reden hören wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und jetzt sind wir wieder im Thronsaal. Und alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und der Sarda, und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Thronen, und auf den Thron saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan, und sie hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen Blitze aus, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln mit dem Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron waren vier Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite Wesen war gleich einem Stier, und das dritte Wesen hatte einen Glanz wie ein Mensch, und das vierte Wesen gleich einem fliegenden Adler. Also hier standen sie jetzt immer anders zugewandt, mit einem anderen Gesicht. Und ein jeder der vier Wesen hatte sechs Flügel, und sie waren rundum innen voller Augen. Und sie hatte keine Ruhe, Nacht und Tag, und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Wir sehen die gleichen Erscheinungen, die wir beim Ezekiel gesehen haben. Und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legen ihre Krone nieder vor dem Thron und sprechen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Das Lamm, der Jesus. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hat eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Jetzt sind wir wieder mit betroffen. Die Schalen, das Räucherwerk, die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Hier sehen wir Jesus und alle erlösten Menschen auf Erden. Und wir dürfen in diesen Lobpreis immer wieder einstimmen. Du bist würdig zu nehmen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Weisen und um die Ältesten her. Und ihre unzählbare Zahl war 10.000 mal 10.000 und viel Tausend mal Tausend. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Hier singen wir, wenn wir dabei sind, wenn wir den Herrn angenommen haben, singen wir dort genau mit. Das sind die, die dieses Lied singen dürfen. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Wenn wir in Zukunft in unserem Gebeten vor den Thron Gottes treten, dann lasst uns ein wenig von der Herrlichkeit mitsehen, aber auch wissen, trotz aller Herrlichkeit, trotz allem Lauten und allem Getöse und allem Blitzen und Donnern, Gott hört uns. Er sieht uns. Er ist ein liebender Vater, der sich an seinen Kindern und an dir und an mir freut. Und das dürfen wir wissen und mit in diese Woche nehmen. Amen.